Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Frank.
Hallo.
Der Patrick.
Servus.
Und ich bin der Daniel. Dies ist eine Episode aus der Reihe Spielfilm. Das heißt, wir wollen uns heute zwei Klassiker anschauen aus dem Science-Fiction-Bereich und wollen uns dann darüber unterhalten, wie wir sie rollenspielerisch ausschlachten können. Und da haben wir zwei ganz besondere Sachen rausgesucht. Frank, was hast du diesmal im Programm?
Ja, wir haben wieder zwei Filme im Programm, die beide älter sind als wir.
Deutlich.
Deutlich älter.
Das stimmt nicht ganz.
Was? Du bist so alt?
Wir erzählen wir gleich. Ja.
Gut, also der eine ist Alarm im Weltraum. Das ist der ältere von den beiden. Von 1956. Originaltitel Forbidden Planet. Und der andere ist Das schwarze Loch. Von 1979, Originaltitel The Black Hole. Und jetzt.
Da war ich ein Jahr alt.
Ernsthaft?
Boah, hätte ich anders.
Bist du alt? Ja, bist du alt. Du bist unser Mitschüler.
Ich werde einfach mal 40. Nächste Woche.
Aber du hast dich gut gehalten, ja. Aufgrund deiner sehr gesunden Ernährung. Das ist der Vorteil bei dir.
Ja, und weil ich mich nachts immer einfrieren lasse.
Badest in Menschenblut.
Das kann auch nützlich sein.
Soll helfen, habe ich gelesen.
Das Besondere ist, dass diese beiden Filme sich recht ähneln. Wir hatten vorher einen anderen Film in unserem Science-Fiction-Duo gehabt. Das war nämlich Star Crash mit David Hasselhoff. Den werden wir aber auch noch gucken.
Ich denke auch.
Also der steht fest auf dem Plan. Also da hat auch schon Ralf Sandfuchs gesagt, dass er da unbedingt mit dabei sein möchte. Und er hat mir zwei weitere Filme geschickt. Trailer, die absolut großartig waren, einmal aus Japan und einmal aus Italien. Also da ist beides mal Top-Programm, wird also fortgeführt, die Reihe. Bei den Filmen ist es eigentlich ganz interessant. Wir haben das war relativ spontan, dass wir diese beiden Filme zusammengebracht haben. Ich glaube, Alarm im Weltraum hatten wir schon ein bisschen länger auf der Liste.
Den haben wir schon ewig auf der Liste. Also der ist einer von den ersten gewesen, die wir auf der Liste hatten, meine ich. Das schwarze Loch kam dann aber später von Patrick dazu. Den hatte ich nämlich gar nicht auf dem Radar.
Ja, da kamen wir, glaube ich, irgendwie in einem Gespräch drauf über das schwarze Loch.
Ja, ich glaube auch.
Und sie sind beide großartig, muss man einfach nochmal betonen. Ich habe die beide ganz, ganz früh als Kind gesehen. Und jetzt im Nachhinein, als ich jetzt beim mehrfachen zweiten Sichten gemerkt habe, wie ähnlich sich die beiden Filme sind, umso mehr verwirrt mich das auch, warum ich beide Filme so gern habe, weil da, ja, das können wir nachher noch besprechen, worin sie sich so sehr ähneln.
Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir gleich im Laufe des Podcasts sämtliche Geheimnisse und Erklärungen und Hintergrundinfos preisgeben und wir davon ausgehen, dass wer sich diese Podcast-Episode anhört, die Filme gesehen hat oder sich einfach nicht dafür interessiert, dass wir das Ganze spoilern. Das kann natürlich auch sein. Aber am meisten zieht man daraus, wenn man beide Filme gesehen hat. Und wo man die Filme herkriegt, erzählen wir dann natürlich auch noch. Das findet man aber auch auf unserer Homepage. Und dann können wir eigentlich auch schon starten, würde ich sagen. Und wir widmen uns chronologisch dem ganzen Thema und beginnen mit Alarm im Weltall.
Genau. In Alarm im Weltraum geht es um ein Raumschiff, besser gesagt um ein UFO, denn es ist wirklich ein UFO und ist auch eines der ersten UFOs, glaube ich, überhaupt im Film. Also nicht das erste, aber mindestens eins der ersten, das im Weltraum unterwegs ist, so als Rettungsmission, um halt verschollene Siedler zu finden. Sie erreichen dann auch den Planeten und empfangen von dort auch einen Funkspruch von dem Wissenschaftler Morbius, der denen aber sagt, nö, ist alles gar nicht so schlimm, ihr könnt wieder umdrehen, wir haben alles im Griff. Da das Raumschiff aber Schaden genommen hat und die sowieso neugierig sind, landen sie trotzdem da und schauen sich das Ganze an. Und auf dem Planeten, wie sich herausstellt, lebt halt dieser Wissenschaftler Morbius und seine junge Tochter Alta. In heutigen Kontext ein sehr irritierender Name. Ja. Und der Roboter Robby, den der Professor gebaut hat. Und das sind eigentlich die einzigen Lebenden da auf dem Planeten. Und während die Rettungscrew ihr Raumschiff repariert und sich da so umschaut und auch dann von dem Professor willkommen geheißen wird, trotz seines Widerwillens, stellt sich halt raus, dass da trotzdem noch irgendwelche anderen Mächte auf diesem Planeten aktiv sind. Denn, und das kann ich jetzt ja ruhig spoilern, es gab schon mal eine Zivilisation auf diesem Planeten, die sich halt so weit entwickelt hat, dass sie Geräte gebaut hat, mit denen sie ihre Gedanken materialisieren konnten. Also wie so ein Replikator oder so, könnte man sich vielleicht vorstellen. Und als sie das aktiviert haben, haben sich halt auch gleichzeitig all ihre negativen Gedanken materialisiert oder manifestiert in einer Art Monster. Und das hat dann halt auch auf einen Schlag diese ganze Zivilisation ausgelöscht. Ja, man könnte jetzt so sagen, sowohl die Maschinen sind noch auf dem Planeten unterirdisch, mit denen die das gemacht haben, als auch dieses Monster aus dem bösen Unterbewusstsein dieser Rasse ist auch noch auf diesem Planeten aktiv und das führt natürlich zu einigen Problemen. Und der Wissenschaftler, der da halt lebt, der versucht das halt zu erforschen, das Ganze, sowohl diese Zivilisation als auch die Maschinen, will das Ganze aber so ein bisschen für sich behalten und verdeckt lassen und halt auch äußere Einwirkungen nicht irgendwie da drauf. Und das führt dann halt alles ein bisschen in Probleme dann mit der Rettungscrew, die übrigens angeführt wird von Leslie Nielsen als Captain.
Und zwar ein sehr junger Leslie Nielsen.
Seine Debütrolle.
Der Film hat auch eine Oscar-Nominierung gekriegt für die besten Spezialeffekte, hat aber leider gegen einen anderen Science-Fiction-Film verloren, nämlich die 10 Gebote. Aber natürlich, klar, eine Rasse von riesigen, ja, super Außerirdischen hat keine Chance gegen Gott.
So, und etwa 40 Hörer sofort verloren. Tschüss.
Ja.
Aber eine Nominierung, hallo.
Immerhin, fand ich ganz interessant. Und das andere, was du gerade gesagt hast, ja, das war eines der ersten Filme, wo dieses klassische Untertassen-UFO auftaucht.
Ja, also ich weiß nicht, ob es das erste war, aber auf jeden Fall in der Zeit fing es gerade so an mit diesen Untertassen-UFOs. Ja, und in diesem Fall auch kein böses UFO, sondern das von der Rettungsmission. Das fand ich auch ganz witzig.
Aber es sieht halt ganz klassisch aus. Also wirklich diese Scheibe. Es ist halt wirklich eine fliegende Untertasse. Das ist ja großartig. Ich habe noch was ganz, ganz Wichtiges. Ein Detail muss aber noch was anderes, was ich im Internet gefunden habe, vorhin berichten. Und zwar zum allerersten Mal ist noch was anderes passiert. Und zwar ist ein Mini-Rock in einem Hollywood-Film aufgetaucht. Das war der erste, nämlich dieser besagten jungen Tochter von dem Mad Scientist hier. Und daraufhin ist der Film bis, ich glaube, 1967 in Spanien verboten geblieben.
Ja, ist ja auch. Aber das ist ganz interessant. Ich meine, der ganze Film, also ich meine, es geht ja um das Unterbewusstsein und das Es, der strotzt ja nur so vor Erotik, der Film. Also das ist ja mit eins der Kernthemen.
Ja. Es werden unheimlich viele so Anspielungen gemacht, die aber auch im Kontext der Zeit damals halt auch irgendwie so ein bisschen so naiv wirken halt. Da ist ja diese Tochter Alta, das ist ja die einzige Frau in dem ganzen Film, und die lebt halt da nur mit ihrem Vater auf diesem Planeten und nur den Roboter. Und dann kommen auf einmal so ganz viele junge, kräftige Burschen so und landen da auf dem Planeten. Und dann machen die halt auch immer irgendwie, die graben die halt auch an, also die baggern die halt irgendwie an, und sie schnallt das gar nicht, weil das ist ihr gar nicht bewusst, was sie da machen, weil sie kennt das halt nicht, sie kennt halt anderen Menschen nur ihren Vater. Fand ich eigentlich ganz gut umgesetzt, so dieses.
Ach, das ist aber schon schwierig. Ich weiß es nicht, also irgendwann ist ja auch.
Ja, natürlich, das ist natürlich im heutigen Kontext kannst du das nicht mehr, aber ich fand es halt irgendwie interessant zu beobachten, auch im zeitlichen Kontext. Wir reden hier von den 50ern. Klar, ich meine, das ist die einzige Frau in dem ganzen Film und sie hat jetzt wirklich keine wichtige Rolle. Da brauchen wir jetzt nicht über Gleichberechtigung reden.
Ach, da bin ich aber gar nicht so richtig sicher. Also wenn wir sagen, okay, eigentlich geht's um Dinge im Unterbewusstsein, ja, dann ist das vielleicht gar nicht so unwichtig, dass im Grunde alle Kerle, ja, es ist wirklich wahnsinnig, sofort anfangen, diese Frau anzugraben. Und dann gibt's dann irgendwann diese Szene, als der Captain, also Leslie Nielsen, sie anschimpft mit den Worten, sie können doch nicht so angezogen vor der Mannschaft herumlaufen, und sie dann irgendwie daraufhin meint, was denn, wollen sie mich jetzt etwa auch küssen wie alle anderen? Und ich dachte so, Alter, wirklich alle, ja? Also, ja, ist schwierig.
Ist aber auch echt sympathisch, das, was ich jetzt meinte halt. So, ne?
Also, es gibt auch noch so eine andere Figur, die ich ganz interessant finde in dem Film, das ist der Koch.
Ja, das
genau, der ebenfalls sozusagen ein Problem mitbringt auf den Planeten, nämlich sein Alkoholismus.
Oh ja, Gott, ja? Stimmt.
Das,
aber hart.
Ja, ne? Also es ist eben interessant, ob dieser Planet sozusagen eben das Unterbewusste eben nochmal, ne, nach oben bringt. Ne? So die schlechten Seiten auch. Das fand ich ganz interessant.
Das Schöne ist ja irgendwie, er missbraucht ja Robby. Also Robby, der Roboter, der ist irgendwie auch, das ist ja ein super Roboter, der kann ja alles. Ist doch dieser klassische Roboter. Also wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann googelt mal nach Robby oder nach Alarm im Weltraum. Den Roboter habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das ist so ein ikonischer Roboter. Ist später auch noch in ganz vielen anderen Sachen aufgetaucht. Und der kann halt auch Dinge replizieren. Und der lässt sich erstmal Whisky replizieren von dem Roboter irgendwie so.
In großen Mengen.
In großen Mengen, ja. Und was ich auch noch interessant an dem Smoothie fand, der ist halt auch wirklich, der ist die reine Witzfigur, auch in der Mannschaft. Und der wird sogar vom Captain gemobbt.
Ja, also, das stimmt.
Also das ist wirklich, ich kann schon verstehen, dass er Alkoholiker geworden ist, wenn er jahrelang mit der Crew da im Weltraum irgendwie hockt und er von allen nur gedisst wird. Er wird wirklich gedisst. Also es war schon nicht nett. Er ist vielleicht kein sympathischer Kerl, aber das hat er auch nicht verdient.
Also, dann hast du noch den Doktor, der immer Doc genannt wird. Ich weiß gar nicht, ob jemals der Vorname von dem Mann auftaucht. Und der ist ja dann nicht nur neugierig, der ist sozusagen gierig auf diese Technologie, die diese Krell entwickelt haben, mit der man seine Gedanken oder seine Intelligenz steigern kann.
Genau, darf ich da ganz kurz eingrätschen? Das finde ich ganz, ganz wichtig, Und zwar ist es nämlich so, dass dieser Dr. Morbius, genau, quasi diese Laboratorien und diese ganzen unterirdischen Gerätschaften und so gefunden hat von den Krell und dann angefangen hat, sich an einem Apparat anzuschließen, das wohl seine Gehirnkapazität vergrößert. Und hat anfänglich gesagt, dass alle Crewmitglieder, die mit ihm zusammen und seiner Tochter auf dem Planeten gelandet sind, abgesehen von seiner Frau, durch ein unsichtbares Monster gestorben sind. Und er selbst weiß aber tatsächlich nicht, was das ist, was ein bisschen blauäugig wirkt aus heutiger Sicht. Aber letztendlich ist es halt so, dass durch dieses Ankabeln an dieses Gerät sein Unterbewusstsein dieses Monster war. Weil wohl die Crew veranlassen wollte, dass sie wieder zur Erde zurückfliegen wollten, glaube ich. Und dann eben natürlich sein innerster Wunsch, doch auf diesem Planet zu bleiben, zu können und weiter zu forschen, dem im Weg stand und er dann einfach jeden aus der Crew weggesnackt hat, quasi, beziehungsweise sein Unterbewusstsein.
Ja, sein materialisiertes, böses,
genau,
Unterbewusstsein.
Und
ja,
das bringt mich auch zu diesem Vergleich, den wir vielleicht nachher auch anstellen können mit dem anderen Film. Es ist so, dass aus meiner Sicht jedes Mal die Hybris und quasi der Wille zu sein wie Gott bestraft wird. Und der Doktor von der Crew, die jetzt quasi mit dem Raumschiff, also mit dem UFO gelandet ist, schließt sich nämlich selbst an diese Maschine und stirbt, weil sein Gehirn überlastet wird und er das eben nicht aushält. Das heißt, die beiden Filme gehen sehr hart damit um, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann stirbst du.
Ja, das trifft's ganz gut. Also, ja, stimmt, das hatte ich auch vorhin falsch zusammengefasst. Das ist wirklich das Monster, das sich von dem Mobius da materialisiert. Ja, richtig.
Ich würde gerne noch zwei kleine Randbemerkungen machen, bevor wir uns dann dem Film widmen, was wir dann rollenspielerisch aus ihm ziehen. Und zwar ist es einmal, dass du hast ja Robby schon vorhin erwähnt, Frank. Ich mag das besonders, dass im Titel die Titelkarte kommt: Introducing Robby the Robot.
Das ist
finde ich fantastisch, ist super toll. Ich glaube, der taucht dann irgendwann mal in der Twilight Zone auf oder so. Das ist also, der ist auch auf dem Cover, meine ich, zumindest ein bisschen abgeändert von dem Dungeon Crawl Classics Abenteuer mit den Höhlenmenschen.
Echt?
Der ist auch, glaube ich, innerhalb des Abenteuers drin, weil es da unter anderem auch um einen Roboter geht. Und das andere, was ich noch erwähnen möchte, ist, es ist so schön, diese alten Synchronsprecher zu hören. Da war, der Roboter wird nämlich gesprochen von dem, ich habe den Namen extra rausgesucht, es ist Hans Hässling. Und der gute Mann hat nicht nur Asterix in den Asterix-Verfilmungen gesprochen, nicht in allen, aber in mehreren.
Stimmt, du hast recht.
Sondern gleichzeitig auch Mr. Apprentice bei der 3-Fragezeichen-Folge der Karpatenhund, Folge 3.
Großartig.
Das ist aber bei so alten Filmen oft so, dass man halt so Stimmen hört. Also ich kann da nicht immer so den Finger drauflegen, so wer ist das? So, oder woher kenne ich die Stimme? Aber das ist halt schon doch mal was anderes, weil das halt aus einer anderen Zeit, das sind halt andere Synchronsprecher als heute halt. Das ist, du hast aber diesen Wiedererkennungswert, gerade so von so alten, wenn du schon so sagst, Asterix und so, schon sehr markant immer, ja.
Ja, absolut, absolut fantastisch, ja.
Ich habe auch beide hart auf Deutsch gehört, obwohl ich sonst versuche, auch gern mal den Originalton zu hören, aber das geht nicht. Ich muss das genauso hören, wie das in meiner Kindheit geklungen hat.
Exakt.
Das ist der Effekt, muss sein.
Das ist es eben. So wie man das früher irgendwie bei Kabel gesehen hat oder RTL oder so nachmittags, ja. Werfen wir mal einen Blick darauf, was wir rollenspielerisch aus dem Film herausziehen können. Und ich würde einfach mal kurz starten mit einem ganz kleinen Ding. Und zwar mag ich, dass am Anfang des Filmes relativ klar gesagt wird, worum es geht. Die haben einen klaren Auftrag, die suchen nach Überlebenden. Das wird relativ zügig, also wirklich in den ersten Minuten des Films wird sofort klar, warum sind wir hier, was ist der Job, den wir zu tun haben.
Das ist auch eine Sache, die ist gerade jetzt so für so One-Shot oder Kurzsachen, halt, finde ich immer super wichtig, dass von Anfang an allen Beteiligten, also ein Rollenspieler der Spielgruppe klar ist, was ist eigentlich das Ziel der ganzen Sache, in welche Richtung bewegt sich das hier?
Genau, du weißt ja gleich, was du zu tun hast. Die Szenen sind relativ klar, dann, ja, schön. Also was ich auch sehr schön finde, erstens ist es halt, du kannst im Grunde direkt die Crew spielen lassen. Dann hast du vielleicht sogar gleich Rollen, die du vergeben kannst, dass du sagst, okay, der eine ist der Doktor, dadurch hat er eventuell auch gleich die Möglichkeit, bestimmte Fertigkeiten zu haben. Und dann, was ich aber viel wichtiger finde, es ist immer ein abgeschlossenes Setting. Und was vielleicht ein kleines bisschen railroadig ist, sie können halt auch nicht weg. Das heißt, sie müssen das Abenteuer halt auch spielen. Und das ist ja auch in beiden Filmen so, dass quasi das Schiff erstmal reparaturbedürftig ist und dann das Abenteuer quasi in diesem abgeschlossenen Setting dadurch stattfinden muss. Das finde ich auch sehr praktisch.
Ist ja auch so ein ganz klassisches Thema, halt irgendwie die Rettungsmission schwingt halt um. Ja, also die kommen halt da an dem Ziel, der Planet, wo halt die Siedler hingezogen sind. Und dann kommt schon direkt dieser Funkspruch, nee, ihr braucht nicht, ist alles gut. Ja, und dann landen sie halt da und dann haben sie halt ihren Schaden und müssen es reparieren und dann ist halt, stellt sich halt raus, hier läuft halt irgendwas schief, ist halt klassisches Thema eigentlich. Könnte man auch vom Plot her 1:1 im Fantasy übernehmen. Also eine Expedition, die irgendwelche Siedler sucht oder auf eine Insel mit einem Schiff oder sowas, das Thema kannst du im Grunde 1:1 übernehmen und hast eine Fantasy-Geschichte.
Es gab auch ein Cthulhu-Abenteuer, was so ähnlich gestartet ist. Ich fand das ganz clever eigentlich. Das war der klassische Einstieg, du kriegst einen Brief zugeschickt von einem NSC, von dem du natürlich noch nie gehört hast, aber der ist natürlich irgendwie mit dir verwandt. Und er schreibt dir dann eben, ich habe irgendwie was Komisches gefunden, ich weiß nicht, wäre schön, wenn ihr mal vorbeikommen könntet und so weiter. Aber mit demselben Brief kommt ganz kurz danach noch ein Eilbrief, in dem steht, nein, kommt bloß nicht vorbei, es ist alles völlig in Ordnung. Ich war da ein bisschen überspannt in der Situation. Und das ist sozusagen dann schon der Punkt, wo dann weiß, okay, da ist was Merkwürdiges und als dann noch irgendwie in der Zeitung irgendwie was steht über diesen NSC, dann weißt du, okay, da müssen wir jetzt ganz dringend nachschauen.
So dieses plötzliche Umschwenken, so ganz, ist ganz nettes Ding, finde ich auch. Ja. So, das ist, steigert dann auch dann die Neugier, so jetzt erst recht.
Definitiv, ja.
Kannst du auf jeden Fall die Motivation triggern.
Und wenn dann der Wissenschaftler auch noch Morbius heißt, also das ist perfekt. Das ist einfach perfekt. Das ist wie Dracula. Dass du weißt schon, dass irgendwas nicht stimmt. Das ist wirklich hervorragend. Also entscheidend darum zu gucken, wie benenne ich meine NSCs oder sowas. Oder auch meine Spielercharaktere. Was auch noch reinspielt, dann habe ich diesen Anfangsbereich auch einmal abgegrast und dann können wir uns vielleicht den späteren Sachen im Film widmen. Und zwar, ich mag dieses Setting sehr, dass am Anfang der gesamte Planet ist leer. Der ist wirklich komplett kaputt und vernichtet. Aber es gibt da dieses Haus mit einem blühenden Garten und einem Pool und wirklich auch Früchten und Tieren, die da rumkommen.
Ja, und einem Tiger.
Ja, da wollte ich auch noch drauf kommen. Ja. Da
das gibt's auch in 2-3 Star Trek-Episoden, gibt's das auch. Es gibt so eine Next Generation-Folge, die wirklich sehr gut ist, wo ein Außenposten der Föderation irgendwie vernichtet wird mit so einem Giftgas oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Und da gibt's ein Haus, gibt es noch, was übrig geblieben ist, wo ein altes Ehepaar lebt. Und die möchten nicht evakuiert werden. Und die sind ein bisschen merkwürdig. Und dadurch ergibt sich dann die Handlung.
Aber wo du gerade Star Trek sagst, also der Film erinnert ja auch unglaublich von der Art her an so eine alte Star Trek-Folge. Also vom Look und von der Art passt das auf jeden Fall. Eine Sache, die ich noch ganz interessant fand, wo du eben mit den Tieren meintest. Also die Tochter hat halt da in dem Haus hat zwei Rehe und einen Tiger. So, und so als Zuschauer bist du halt völlig perplex, so was soll das denn, so und wieso und wie überhaupt, ja, also ich war da erstmal ziemlich irritiert, ich hatte das auch echt nicht mehr in Erinnerung, dass diese Tiere da waren und dann tauchen die auf einmal auf und dann streichelt sie ihre Rehkitzchen und da hinten sitzt der Tiger, so, aber auch die Crew von der, also diese Rettungsmannschaft, die nimmt das irgendwie einfach so hin.
Oh, aber das ist also, aber so, das ist toll,
so, das finde ich, ja genau, das wollte ich gerade meinen, diese Bereitschaft, absurde Situation einfach hinzunehmen.
Aber ist das
finde ich super spannend.
Ist das nicht vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass sie im Grunde eigentlich das Symbol für, ich sag mal, die Natur in Anführungszeichen ist, ja? Und vielleicht drehen ja auch deswegen alle Jungs um sie rum komplett frei.
Das kann nicht sein.
Weißt du, sie ist im Grunde, sie ist die Nymphe, die nackt im Teich schwimmt, ja. Sobald Tiere in ihrer Nähe sind, ist sie quasi eins. Also die Tiger greifen sie auch nicht an, obwohl Dr. Morbius meint, so, man sollte trotzdem aufpassen, sobald sie aus dem Radius seiner Tochter raus sind, sind es halt dann doch wieder gefährliche Bestien und so.
Und dann kommt natürlich die Situation, wo der Tiger eben dann doch aggressiv wird und er erschossen werden muss.
Und zwar nachdem die Typen sie nämlich alle geküsst haben.
Ja.
Vielleicht hat sie ihre Unschuld verloren.
Ja, genau.
Da haben wir es wieder.
Ja, okay. Das passt gut. Ja, und das ist halt auch ein guter Kontrast zu den ganzen anderen Leuten, die da rumlaufen. Also sowohl ihr Vater als auch die ganze Rettungscrew ist halt hochtechnisiert, logisch, strukturiert. Und sie ist halt naiv, würde ich es mal nennen. Und halt mit ihren Tieren irgendwie im Einklang und lebt so vor sich hin. Und ihr ist das alles so, ja, und Papa macht halt irgendwie hier so Sachen. Und in den einen Raum darf ich nicht rein. Und ja, ist egal. Das ist jetzt auch so ein gewisser Kontrast zwischen denen.
Du hattest ja schon gesagt, dass du irgendwie den ganzen Plot irgendwie als Fantasy-Setting zum Beispiel gut umsetzen könntest, beziehungsweise auch diesen ganzen Auftrag. Was kann man denn noch gut übernehmen?
Also diese ganzen Strukturen unterhalb des Planeten, diese Optik ist halt wahnsinnig gewesen. Und extrem Cthulhuid. Also diese riesen Abluftschächte von den Reaktoren, das hat mich als Kind, als ich den gesehen habe zum ersten Mal, hat mich das komplett geflasht. Diese winzigen Menschen, die dann auf so einem riesigen Balken entlang laufen und dann geht's kilometerweit nach unten. Also ich glaube, das kann man einfach zur Atmosphärenbildung, kann man das auf alle Fälle klauen alles.
Von der Optik auf jeden Fall. Das habe ich mir auch notiert. Also sowohl die Landschaften oben fand ich gut, obwohl es alles tot ist. Aber unten unterirdisch, wenn sie dann da durch diese ganzen Gänge und Schächte gehen und da diese riesigen Anlagen da irgendwie sind, das wirkt schon echt cool. Das sind schon echt schöne Aufnahmen, die da gemacht haben und das halt auch ohne irgendwelchen CGI-Kram. Wenn man sich das einfach anschaut, da kommen einem schon irgendwie Ideen, so was könnte das sein, was steckt dahinter, wie war das hier, als das hier voll belebt war vielleicht und so. Also es regt schon die Fantasie an, finde ich.
Ich musste da auch ein bisschen an die Berge des Wahnsinns-Kampagne denken mit dir, genau. Wo man eben auch, ich glaube, in einer Sequenz diese Tür sieht und Dr. Morbius sagt, ja, diese Tür ist halt nicht für Menschen gemacht, sondern wohl für viel breitere Wesen, keine Ahnung.
Ja, stimmt, deswegen ist sie halt so komisch dimensioniert, weil irgendwie die halt völlig anders geformt waren als wir Menschen. Er erzählt ja auch ein bisschen was von diesem Krell, also von dem Urvolk da. Also das ist ja auch im Grunde so ein kosmologisches Thema, ja, eine außerirdische Rasse, die hochzivilisiert irgendwie hier gelebt hat und Dinge getan hat, uns aber völlig fremdartig ist und von denen halt nur irgendwie noch so ein paar Hinterlassenschaften übrig sind und Maschinen und so. Das ist ja ganz klassisch kosmologisch, das ganze Thema.
Und das ist auch sehr clever gemacht, weil du kannst nur anhand der Instrumente, also wie zum Beispiel der Türen oder eben auch dieses Gerätes, um den Intellekt zu steigern, kannst du erkennen, wie diese Wesen mal waren, ohne dass sie gezeigt werden. Das heißt, wenn Morbius dem Doktor das Gerät aufsetzt, dann sagt er ihm noch, ja, sie sehen schon, für den menschlichen Kopf ist das Ding nicht entwickelt worden. Ne? Die hatten größere Köpfe. Und das ist in diesem ganzen Laboratorium da unten ist das so gemacht. Das ist schon sehr schlau. Also es ist viel schöner, als eben einmal diese Dinger zu zeigen. Also
die werden nicht einmal gezeigt. Ja. Den ganzen Film. Man weiß nicht, wie die wirklich ausgesehen haben. Es gibt keine Bilder oder irgendwie, und es taucht auch keiner am Ende auf und tötet alle. Das ist wirklich schön.
Das ist super. Und das finde ich auch ganz gut, in andere Spiele zu übertragen, egal in welches Setting. Also man kann mit Hilfe von Hinterlassenschaften einer anderen Kultur, kann man die Kultur gar nicht schlecht beschreiben.
Es fördert halt auch das Kopfkino dann. Also,
genau.
Ja, wenn du gute Beschreibung hast von den Überresten derjenigen, dann malt das halt ein anderes Bild, als wenn du versuchst, diese Leute, Arten, Wesen zu beschreiben.
Dieses unsichtbare Monster, das greift ja dann auch die aktuelle Crew irgendwann an. Und da finde ich, da ist es im Grunde ja genauso gelöst. Also man sieht das tatsächlich nicht. Man sieht eben nur, dass, keine Ahnung, irgendwas das Schiff angreift. Und sie finden dann Fußspuren und formen einen Gipsabdruck von dieser Klaue. Und dann siehst du quasi zum ersten Mal nur so einen Teil von dieser Klaue. Und das ist natürlich schon beeindruckend. Später im Feuer der großartig designten Laserkanonen sieht man es dann natürlich doch ein bisschen
Zitat
deutlicher.
Atomwaffen. Der Captain ruft auch dann, als das Monster angreift und sie sich ausrüsten, für alle Mann Atomwaffenausrüstung.
Ja, in der Tat.
Also da würde ich gerne jetzt drauf achten.
Absolut, du hast völlig recht. da ist es dann, naja, aus heutiger Sicht ein bisschen schwieriger. Ich finde aber trotzdem, dafür, dass es 1956 gedreht ist, ist das alles super, auch was die Special Effects angeht.
Ja, das Monster selber wird halt nur so angedeutet. Also wenn es dann auch angreift, ist es halt nur so, na, wie kann man das nennen, schemenhaft erkennbar, wenn die halt draufschießen. Und das sieht dann halt schon für heutige Verhältnisse vergleichsweise billig aus, ist aber trotzdem halt immer noch, lässt halt genug Fantasie, um halt nur zu erahnen, wie sieht das Wesen eigentlich aus. Man könnte sich darunter sowas wie so einen riesigen Stier vorstellen vielleicht.
Ich hatte so eine Assoziation zu den beiden Hunden aus Ghostbusters.
Ja, du hast recht.
Okay,
und es war aber trotzdem auch, der Frank hat recht, es war auch ein bisschen der rote Stier aus das letzte Einhorn. Ja,
der rote Stier aus das letzte Einhorn.
Kommt beides ungefähr hin, ja. Was haltet ihr denn von dem Plot, dass eine Zivilisation dadurch starb, weil sie so technologisch fortgeschritten war, dass ihr Unterbewusstsein sie dann letztendlich getötet hat? Ist das ein guter Untergangsmythos für ein Rollenspielszenario?
Naja, der Film hat gegen die 10 Gebote verloren.
Das stimmt natürlich, ja.
Dann weißt du, wer der bessere Mythos ist.
Also, ich glaube, damals war es vielleicht spannender, aber wahrscheinlich kann man es in einem Rollenspiel Setting immer noch gut umsetzen, weil wenn jetzt ein ganz neuer Film mit der Prämisse rauskäme, dann fände ich es ein ganz kleines bisschen ausgetreten, aber ich glaube, im Rollenspiel geht das noch.
Es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen auf den Gesamtkontext an. Also diese Geschichte könnte man jetzt, wenn ich jetzt mal ein Rollenspiel raushole, wo man das gut anwenden könnte, wäre zum Beispiel Numenera. Das bietet sich halt an. Bisschen ferner Zukunft und da kannst du super mit so alten Zivilisationen arbeiten, die sich, wer weiß, wie ausgelöscht haben. Auch so Inside-Settings könnte man da vielleicht auch. Bei Science-Fiction ist das Thema schon, ja, durch diverse Science-Fiction-Serien und Filme ist das schon ein bisschen verbrauchter, das ist wohl wahr. War aber damals auf jeden Fall frisch, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich glaube nicht, dass das damals ein ausgelutschtes Thema war.
Ich glaube, man muss es halt ein bisschen vorsichtig anfassen. Man könnte ja zum Beispiel auch versuchen, einfach zu schauen, sollte sich einer der Spieler zum Beispiel an so eine Maschine anschließen, dann wäre es natürlich sehr flach zu sagen, okay, du stirbst. Ich bestrafe deinen Wissensdurst und deine Hybris jetzt. Aber es wäre interessant, dann einfach zu gucken, kriegt man dann quasi aus dem Unterbewusstsein der Spielfigur was raus? Kann man da eventuell was Spannendes auch für den Spieler rausziehen?
Aber es wäre eigentlich großartig. Jetzt nehmen wir mal an, das würde jetzt wirklich in so einem Numenera-Setting spielen oder irgendwie sowas. Und du sagst, alles klar, ich schließe mich an die Maschine an, ich steigere meinen Intellekt, aber gleichzeitig hast du als Spielleiter dann die Chance zu sagen, ja gut, wenn der jetzt seinen Intellekt steigert, dann steigt aber auch die Chance, dass das Unterbewusstsein von ihm schreckliche Monster erschafft. Das heißt, es wird viel gefährlicher auf dem Planeten. Das heißt, ja klar, schließt euch doch alle an, ist kein Problem. Ob ihr jetzt aber dann von dem Planeten runterkommt, ist was anderes. Das wäre ganz interessant.
Sehr gut, ja.
Ich möchte gerne noch einen Aspekt einbringen, bevor wir zum nächsten Film kommen. Und zwar, ist Robby der Roboter der beste magische Gegenstand aller Zeiten?
Er ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut.
Der kann einiges.
Also er kann echt wirklich einiges.
Und ich muss noch mal zitieren, also original aus dem Film, ich muss das mir aufschreiben. In dem Moment, als Robby quasi auch als Replikator fungiert, platzt es, glaube ich, sogar aus dem Captain heraus. Haha, wahrscheinlich der Traum jeder Hausfrau. Das ist wirklich schlimm. Da komme ich noch nicht ganz drüber weg. Aber ja, er ist wahrscheinlich der beste magische Gegenstand der Welt.
Er ist auch super stark, er ist super treu, schlau ist er auch.
Es ist ganz großartig. Aber ich mag das Design irgendwie von dem Ding. Ich finde das irgendwie ganz schön.
Ja, mit seinem durchsichtigen Kopf und da drinnen irgendwelche Dinger sich hier am Drehen und so, das ist schon, also unbedingt, wer sich das hier anhört und kein Bild vor Augen hat, Robby der Roboter googeln, er hat das sofort.
Ganz wichtig. Und ganz wichtig ist es, rechts und links diese Punkte, sind das Augen oder hat Robby gar keine Augen? Ich habe ihn immer ohne Augen gesehen und jetzt beim letzten Schauen dachte ich, Mist, der hat doch Augen, rechts und links. Und dann war es irgendwie nicht mehr mein Robby. Das fand ich nicht
gut. Ja, Stichwort Augen, da sind wir auch schon fast beim nächsten Film. Ja. Augen und Roboter.
Ja, in der Tat. Sehr guter Übergang. Werfen wir doch einen Blick, auf den nächsten Film. Und zwar geht es da um Das Schwarze Loch. Ein Film von den Disney-Studios, was sehr ungewöhnlich ist.
Ich glaube auch, dass Disney sich immer noch so ein bisschen schämt für den Film. Es gibt zum Beispiel auch keine Blu-ray-Fassung. Und ich hab das Gefühl, er wird immer so ein bisschen eher hinterm Rücken festgehalten. So.
Das ist ja mit dem Drachentöter, den wir hier auch schon hatten, genauso.
Leider.
Das ist genauso, genau dasselbe. Das ist ein Film, der ist auch Anfang der 80er, ich glaube 81 gewesen, kann man sich anhören. Alte Folge, ja, Drachentöter, auch von Disney, auch so aus derselben Zeit. Auch super stiefmütterlich behandelt, was den Release angeht. Es gibt eine DVD, aber die ist halt auch nicht besonders toll. Und das ist bei dem Film genau dasselbe. Und ich glaube, es gibt noch mehr so Perlen aus der Zeit, die Disney einfach so versacken lässt. Wir wollen die gar nicht mehr, die machen lieber Marvel und Star Wars. Und
das stimmt leider. Ist aber trotzdem eine Zeit, wo Disney tatsächlich ein bisschen experimentiert hat. Das sieht man sehr deutlich bei diesem Film.
Tron ist so einer aus der Zeit, der ist halt bekannt. Aber das ist auch ein ernsterer Film, ist real. Und auch Schwarze Loch und Drachentöter, das ist irgendwie so alles so eine Linie, finde ich.
Ja, das stimmt.
Eine Phase.
Ja, ist aber eine sehr dankbare Phase eigentlich, weil das doch tatsächlich sehr gute Filme waren. Also das lohnt sich. Okay, Das Schwarze Loch, worum geht's?
Da können wir wieder diese Parallelen ziehen. Es geht um eine Crew in einem Raumkreuzer, der Palomino, die, ich glaube, durch Zufall bei einem Vorbeiflug an einem großen schwarzen Loch sehen, dass in der Nähe des schwarzen Loches, also besser gesagt in der Nähe des Ereignishorizonts, ein Schiff verharrt. Und zwar an einer Position, wo eigentlich die Anziehungskraft schon so groß sein müsste, dass das Schiff in das schwarze Loch hineinstürzt. So, und dann natürlich sind sie neugierig und planen einen Vorbeiflug. Dann stellt sich auch noch heraus, als sie abgleichen können mit ihren Schiffsdateien, dass das ein Schiff ist, auf dem, ich glaube, der Vater von einem Crewmitglied stationiert war. Also es muss...
Ich glaube, von der einzigen Frau.
Genau, richtig.
Es gibt wieder nur eine Frau in dem Film.
Genau, noch eine Parallele, du hast recht. auf jeden Fall planen sie dann eben diesen Vorbeiflug und das führen sie dann auch durch, merken dann auch, dass in der Nähe dieses Raumschiffs, dieses großen, ist die USS Cygnus, auch sehr wichtig, Cygnus Schwan, ja, können wir nachher nochmal drauf eingehen, herrscht überhaupt gar keine Schwerkraft. Dann werden sie aber sofort von dem schwarzen Loch angezogen, können sich mit Mühe und Not gerade so in die Nähe des Schiffs retten, haben dann natürlich auch irgendwie einen Triebwerkschaden oder sowas und müssen dann mehr oder weniger andocken. Auch sehr schön gemacht ist am Anfang dieser Vorbeiflug, da ist das komplette Riesenschiff komplett dunkel und als sie sich dann quasi aus der Anziehungskraft des schwarzen Lochs retten, dann gehen plötzlich alle Lichter an. So, und dann docken sie quasi an und die ersten, die ihnen entgegenkommen auf diesem Schiff, sind Roboter. Bewaffnete Roboter, das heißt, die Atmosphäre ist auch gleich irgendwie feindselig, eher gewalttätig, also auch ein großer Kontrast eher zu dem Alarm im Weltallfilm. Ich habe die beide hintereinander gesehen und sind dann auf diesem eigentlich wohl unbemannten leeren Schiff voller Roboter, bis dann tatsächlich ein Mensch sich endlich offenbart und das ist, Moment, Dr. Hans Reinhardt, genau, von Maximilian Schell gespielt, ganz großartig, der dieses Schiff alleinig beherrscht mit dieser Armee von Robotern und einem großen roten Riesenroboter namens Maximilian. Und sie einigen sich dann darauf, dass sie Unterstützung bekommen, dass sie Reparaturteile bekommen können, um ihr Raumschiff wieder flott zu kriegen. Und Dr. Reinhardt beschreibt dann, dass die ehemalige Crew wohl das Schiff verlassen hat und er, um sich nicht so alleine zu fühlen, quasi Kameraden, so nennt er das auch, geschaffen hat. Das sind diese ganzen Roboter, die hier verteilt sind. Ganz wichtig, es gibt zwei verschiedene Arten von Robotern. Sehr humanoid aussehende Roboter mit Kutten und so metallenen Schalen quasi als Gesicht und richtige roboterhaft aussehende Roboter, die dann eher an den Robby in Alarm im Weltall erinnern. Er behauptet aber, dass sonst kein Mensch mehr an Bord sei.
Mich haben sie eher an Stormtrooper.
Ja, du hast recht. Nur in Rot. Er letztendlich offenbart er seinen Plan, nämlich dass er mit diesem riesigen Schiff durch, also in und aus seiner Sicht durch das schwarze Loch fliegen will, weil er eine eben diese Einstein-Rosenbrücke, also ein Wurmloch vermutet. Da haben wir dann wieder die gleiche, wieder die Parallele zu dem anderen Film, nämlich einer aus der Crew ist da sehr interessiert und entschließt sich dann an Bord zu bleiben und die anderen sollen dann quasi das Ganze von außen dokumentieren. Das heißt, geplant ist, dass die Palomino, dass die USS Cygnus wieder verlässt und dann die USS Cygnus in das schwarze Loch fliegt und sie das von außen beobachten. So, dann kommt aber immer mehr raus, dass die ehemalige Crew das Schiff nie verlassen hat, nämlich dass diese humanoid aussehenden Roboter eigentlich von Dr. Reinhardt getötete oder in, ich sag mal, menschenähnliche Robotergeschöpfe umgewandelt wurden. Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Das heißt, letztendlich passiert dann eben das, was alle nicht wollten, nämlich dass alle zusammen mit dem großen Raumschiff, das dann auch noch kaputt geht, währenddessen in das schwarze Loch hineinfliegen.
Das ist auch ein sehr ungewöhnlicher Film und beide Filme ähneln sich auf so vielen Arten. Also ne, wieder ein verrückter Wissenschaftler, wieder jemand, der gerne an dem sozusagen teilhaben möchte an den Erforschungen von der ursprünglichen Crew, die hier nach den Leuten sucht. Und ich fand bei dem Film ganz interessant, der ist aus dem Jahr 1979 und der sieht... Also das Raumschiffdesign ist sehr ungewöhnlich und ja, ist es genauso bahnbrechend wie das andere. Das andere war ja so eine Untertasse, ne? Also was aber dann sozusagen ins kollektive Gedächtnis Einzug gehalten hat. Bei diesem Raumschiff hat man ein ganz kompliziertes Drahtgittergestell mit vielen Fenstern und großen Gängen und Räumen, fand ich wahnsinnig faszinierend.
Also ich finde, man kann es eher mit diesen Krell-Bauten, diesen unterirdischen, vergleichen. Und jetzt kommt es mir erst gerade, im Grunde geht es ja bei beiden, habe ich das Gefühl, so ein bisschen auch um Unterbewusstes und um die Gefahr des Unterbewussten. Und ich glaube, dass sowohl diese Krell-Labyrinthe, diese Tiefen unter der Erde, quasi genauso wie die Cygnus, die komplett unübersichtlich riesig verschachtelt ist, dieses Dunkle und dieses Unsichtbare im Unterbewusstsein darstellen soll.
Vor allen Dingen ist das ja ein, man könnte Parallelen zu dem Event Horizon ziehen.
Ja, genau. Ja.
Also es ist ein Spukhaus. Es ist ein Spukhaus im Weltraum. Wir sehen seltsame Situationen. Wir haben ja einmal Ernest Borgnine spielt übrigens mit, den man
da
ja
spielen
aus,
eine Menge bekannte Leute mit.
Also, ne? Anthony Perkins natürlich
Anthony
auch.
Perkins. Genau. Robert Forster, den kennt man, der spielt eigentlich sowas wie die Hauptrolle.
Ja.
Den kennt man jetzt Aus Jackie Brown wohl am ehesten.
Zum Beispiel, ja. Oder auch aus der letzten Twin Peaks-Verfilmung der dritten Staffel, die so schrecklich war. Aber es gibt eine Szene, wo Ernest Borgnine in so einer Kontrollraum ist oder sowas. Und dann sieht er eine von diesen merkwürdigen Schattenkreaturen, ne? Also diesen verhüllten Humanoiden. Ja. Und dann geht die raus und er verfolgt die und die ist weg. Und in der anderen Situation sieht man, wie diese Humanoiden jemanden bestatten.
Ja,
also
genau.
Also so ein Totenzug. Stimmt. Sehr, sehr unheimliche Szenerie innerhalb des ganzen Films. Und natürlich, auch nicht zu vergessen, der einzige Raum, der normal aussieht, ist dann der Ort, wo Dr. Reinhardt seine Gäste dann zum Essen einlädt.
Ja, das ist ja auch fast übertrieben.
Und das Arboretum.
Ja.
Genau. Das ist ein barocker Esssalon, den er da auf seinem Schiff hat. Das ganze Schiff wird total martialisch, ja, roh und also es hat so ein bisschen was, ich musste auch so ein bisschen an Alien denken, an die Alien-Filme.
Ja, absolut.
Da die Raumschiffe da, ich glaube, Nostromo oder so hieß es, glaube ich, das hat auch so ein bisschen so diese Art, auch so ein, vielleicht so ein Sternzerstörer. Also das Modell von dem Raumschiff fand ich wirklich gut. Und da passt dieser Raum, dieser barocke Esssaal, mit dem er den da deniert, mit der ganzen Crew, das ist völlig...
Ja, es so. Demonstriert halt komplett diese Überheblichkeit und dieses Gottgleiche, das er anstrebt. Also er empfängt ja.
Vielleicht sollte man auch noch darauf hinweisen, es ist ein Disney-Film, aber wir erahnen sozusagen, wie ein Mann von einem, sich einer schnell drehenden Klinge zerhäckselt wird.
Ja, und zwar von dem großen roten Roboter Maximilian. Und da würde ich auch gerne mal eure Meinung zu wissen. Da hatte ich nämlich auch das Gefühl, Maximilian ist eigentlich ein Teil von Reinhardt. Es gibt zum Beispiel eine Szene, kurz bevor dann alles komplett eskaliert, da kommt Dr. Reinhardt zu dieser Frau, flüstert ihr dann zu, retten Sie mich vor Maximilian. Und da hat man plötzlich das Gefühl, dass Maximilian ihm vielleicht sogar überlegen sein könnte. Und wenn wir schon mal vorgreifen...
Ja, gut, wenn du dann ans Ende guckst, da ist es dann ja ganz offensichtlich.
Genau. Ne? Also zum Schluss, vielleicht können wir das ganz kurz beschreiben, so, dass in sich, also es kommt dann auch noch ein Meteoritenschauer und das Schiff wird im Grunde, während es in das schwarze Loch fliegt, noch weiter zerstört. Und man sieht dann Dr. Reinhardt, wie er außerhalb des Schiffs im leeren All fliegt. Das ist auch eine super gruselige Szene für mich immer gewesen, auch als Kind, jetzt immer noch ein bisschen. Er führt dann also einen fast grotesken Tanz mit dem Roboter im All auf. Mhm. Und in der nächsten Sequenz sieht man plötzlich, dass er in dem Roboter ist. Die verschmelzen quasi und sind dann eben in so einer Art Höllenszenario auf einem Felsen, ja. Flammen umringt, ja, und in diesen Flammen und unter diesem riesigen Felsen sieht man dann diese humanoiden Roboter und also es wird komplett schräg und abgefahren.
Das Ende ist wirklich speziell. Also das Ende ist schon, ich muss auch ganz kurz sagen, ich habe den Film zum ersten Mal gesehen. Ich habe gedacht, ich hätte ihn schon mal gesehen und das hat mich wirklich vom Kopf gestoßen, das Ende. Also, ich habe mit ein paar Sachen gerechnet, aber damit ernsthaft.
Erstaunlich, nicht. Ja.
Kommen wir nachher, wenn wir nochmal über die Filme wahrgenommen haben, nochmal drauf kommen. Ist ganz interessant, glaube ich. Aber das Ende, das ist natürlich ist super düster. Und auch, ja, da vereinen die sich beide vereint auf diesem Hügel, diesen Aschehügel in diesem Höllenszenario. Das ist schon echt schräg. Gerade für einen Disney-Film ist der Film sowieso düster. Ja, du hast halt genau das Zerfleischen, da sterben Leute, die Roboter, die eigentlich Menschen sind und irgendwie umgebaut werden zu Robotern. Das ganze Thema ist ja unglaublich düster. Aber Disney wäre ja nicht Disney, wenn da nicht irgendwo auch nochmal so die Kurve gekriegt wird. Da muss ich mir nämlich ganz kurz auf den Roboter, ich nenne sie jetzt mal Rettungscrew oder der Palomino zu sprechen kommen, denn die haben ein Crewmitglied, das ist ganz speziell, das ist Vincent, der Roboter. Und der soll wahrscheinlich so ein bisschen die Kinder einfangen.
Ja, oh Gott, das, hoffentlich nicht.
Er sieht eigentlich aus wie so eine Mischung aus fliegender R2-D2, ja. Hat der Sohn von R2-D2 und einer Mülltonne, die fliegen kann, mit großen Glubschaugen. Das ist eigentlich dann dieser Vincent.
Ja, ist der Comic Relief innerhalb des Films, den es, glaube ich, auch braucht, um den etwas familienfreundlicher zu gestalten.
Na, und wir wissen ja auch aus dem Rollenspiel, du musst ja quasi Szenen abwechseln. Ich glaube, wenn er nicht da wäre, dann würden zum Beispiel diese Szenen wie zum Beispiel der humpelnde Roboter, der plötzlich verschwunden ist in diesen kilometerlang erscheinenden Gängen oder eben diese Roboterbestattung, dann wäre das nicht so hart, glaube ich, und nicht so düster. Und ich habe jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das ist wirklich super. Ganz kurz nochmal zu dem Schluss, was mir auch wichtig ist. Es ist tatsächlich so, das Crewmitglied, das sich entschlossen hat, Dr. Reinhardt beizuwohnen, ist letztendlich auch der von Maximilian zerhäckselt wird. Das heißt, auch hier ist es wieder so, wer sich entschließt, dieser Hybris zu folgen, stirbt oder kommt in, keine Ahnung, die Hölle, was auch immer das letztendlich ist, was da mit Dr. Reinhardt passiert. Die anderen, genauso klischeehaft und kitschig, fliegen quasi durch einen gläsernen Spiegel haften Tunnel vorne weg, sogar eine Art geisterhafte Figur, die an einen Engel erinnert irgendwie, und kommen dann quasi wieder in einem Teil des Alls raus und fliegen auf einen Planeten zu, und damit endet der Film dann auch.
Ja, da habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass es noch so Also sprach Zarathustra eingespielt wird. Ja. So, das war dann so.
Also da ist es auch ganz knallhart, so je nachdem, auf welcher Seite du stehst, bekommst du halt auch die Quittung dann.
Ja, entweder kommst du in die Hölle oder in den Himmel. Es
genau.
Ist wirklich, also ist schon sehr plakativ, aber wie gesagt, ich habe da nicht mitgerechnet.
Also trotzdem sehenswert. Also das soll überhaupt nicht negativ klingen. Ich finde das gut.
Was für Szenen können wir denn fürs Rollenspiel daraus ziehen? Der Grundplot, die Charaktere besuchen ein unheimliches Haus, beziehungsweise ein unheimliches Raumschiff, ist ja grundsätzlich schon mal sehr gut. Ist natürlich schon sehr oft da gewesen. Aber gibt's noch was anderes, was man irgendwie daraus ziehen kann?
Also was ich hier schön finde, ist, dass es ein bisschen mehr Recherchearbeit vorführt. Also es gibt beispielsweise eine Szene, da sieht das eine Crewmitglied diese Gärten, die Früchte und Gemüse und so für die ehemaligen Crewmitglieder anbauen. Und er sieht, dass das halt riesig ist. Das ist ein riesiges Areal. Und in einer Szene, die darauf folgt, antwortet Dr. Reinhardt, als er auf die Größe seines Gartens angesprochen wird, ach, er ist ganz klein, er reicht gerade so für eine Person. Und dann weißt du natürlich, okay, warum? Wer muss denn hier noch versorgt werden? Und letztendlich kommt hier raus, dass diese ganzen bekutteten Roboter eigentlich ja noch Menschen sind. Das heißt, die essen wahrscheinlich immer noch.
Bei der Recherche fand ich übrigens auch sehr gut, es gibt eine Situation, wo der Captain dann sich so ein bisschen umschaut und in die ehemaligen Quartiere guckt.
Oh ja. Oh.
Und dann immer noch sieht, ah, guck mal, da hängt immer noch Kleidung in den Schränken und so weiter. Und das ist natürlich schon sehr unheimlich. Das ist so ein bisschen dieses Mary Celeste-Phänomen, ne? Dieses Kreuzfahrtschiff, was auf dem Meer treibt, wo aber immer noch der Tisch gedeckt ist und im Kamin immer noch Feuer brennt. Und es sieht so aus, als wären vor 5 Minuten noch Leute hier gewesen.
Ja.
Aber tatsächlich sind alle verschwunden.
Ja, was auch so ein bisschen Widerspruch zu Reinhards Story halt ist, so, alle anderen sind halt aufgebrochen, ja, wohin auch immer, aber zurück zur Erde oder wie auch immer und dabei dann wahrscheinlich verschollen gegangen, das ist ja so seine Erklärung für das Ganze, aber so richtig passt das halt auch irgendwie nicht.
Haben wir die Musik eigentlich schon gelobhudelt?
Noch nicht, aber die Ouvertüre ist ausgezeichnet.
Generell alles. Also das ist natürlich der Knaller, das ist der Smash-Hit. Aber auch zum Beispiel, als du die Szene gerade angesprochen hast mit diesen Quartieren, auch da läuft im Hintergrund Musik. Das ist große Soundtrack-Kunst.
Die kann man natürlich gut verwenden, auch fürs Rollenspiel, ja, denke ich mal.
Die kennt man halt auch nicht so. Die ist halt noch nicht so abgelutscht. Wie man jetzt, weiß ich nicht, wenn du den Star Wars Soundtrack rausnimmst, der dann denkt wieder gleich, ich bin dein Vater. Das ist halt so, du hast halt normalerweise bei so Filmmusik ganz schnell so Assoziationen. Und die kannst du eigentlich super benutzen, ohne dass hier direkt einer voll den Platz knallt. Das ist aus das Schwarze Loch. Da auf jeden Fall Anspieltipp. Ich weiß nicht, ob man den Soundtrack so kriegt, aber wenn, dann auf jeden Fall mal.
Ach, YouTube ist doch da.
Ja, irgendwie kommt man da
verlässlich ab.
Also, wer Soundtracks sucht für seine Runde, da ist es auf jeden Fall geeignet, stimmt.
Ich muss einmal sagen, dass ich natürlich Dr. Morbius wesentlich besser finde als Dr. Reinhardt vom Namen her.
Ja.
Das ist aber, auf der anderen Seite ist es für ein Warhammer-Abenteuer natürlich, ist Dr. Reinhardt natürlich sehr gut.
Ich finde Dr. Reinhardt super.
Ja, wenn du den Roboter da rausnimmst, also Vincent, dann kannst du das eigentlich auch schon fast 1:1 als Warhammer Science-Fiction-Abenteuer nehmen.
Das stimmt. Für Warhammer 40.000 sehr passend.
Ja, also da kannst du das im Grunde 1:1 übernehmen, wenn du weißt, die Spieler kennen den Film nicht. Weil ich glaube auch, so viele Leute kennen den nicht, gerade wie es jünger, so Leute unter 30 kennen den Film nicht. Ist meine Schätzung. Also wenn ein Hörer unter 30 ist und den Film kennt, wäre ich überrascht.
Dann schreibt es doch in die Kommentare.
Sehr, sehr gut.
Ich würde ja. Auch überrascht, wenn überhaupt Hörer unter 30 sind.
Das stimmt, ja.
Das ist einer.
Ja. Hallo. Und der hat den Film dann gesehen.
Sehr gut.
Rollspiel-Kontext, also die Crew, die da rumläuft, ist super RPG-kompatibel auch wieder. Du hast halt wieder so diverse Rollen. Du hast so den Wissenschaftler, du hast den Macher, den der alles anpackt. Du hast so einen, der sich irgendwie so socialized, irgendwie ein bisschen die, du hast die Frau, okay, über die Frauenrolle in dem Film möchte ich auch an der Stelle nicht großartig weiter drauf eingehen, aber die hat halt auch besondere Fähigkeiten, die kann telepathisch mit dem Roboter zum Beispiel auch kommunizieren und ist auch wohl besonders empathisch. Also die hat halt auch besondere Fähigkeiten, um da so diese Rolle abzudecken. Dadurch wird halt auch klar, dass sich diese ganze Situation ganz gut als klassisches Rollenspielabenteuer halt auch eignet.
Ich mochte natürlich die Gegner, also Menschen, die am Leben gehalten werden durch Technik, ist grundsätzlich erstmal Untote, ne, großes Thema. Also das funktioniert meiner Meinung nach perfekt. Auch die Kleidung von den Wesen ist sehr gut, ne, dass sie eben in diesen Roben gehüllt sind mit diesen Spiegelmasken und sowas. Das ist sehr, sehr gut. Also
das könnte man auch. Und auch die Beschreibung von so Robenträgern mit Spiegelmasken, das klingt ja schon, da hat man schon direkt ein Bild vor Augen. Das kann man auch super wieder direkt klauen, um halt irgendwie Antagonisten oder sowas darzustellen.
Vor allem ist es ja auch immer so die Versuchung, mal unter die Maske zu gucken. Da gibt's auch eine Szene, da sieht man dann auch so ein Gesicht und da habe ich mich als Kind maßlos erschrocken. Es war wirklich, wirklich unheimlich.
Ich glaube, so richtig kinderkompatibel.
Nee, ist er nicht.
Also wenn man mal von Vincent den Roboter absieht, ja, der ist schon sehr düster, sehr ernst. Auch die ganzen anderen Charaktere, da macht auch keiner irgendwie so großartig Sprüche oder sowas. Klar, Vincent dafür so viel wie für drei Charaktere, aber alle anderen sind doch sehr, wie könnte man das sagen, trocken von der Art her. Alle sehr bisschen gestelzt wirken die ganzen Leute.
Also ich guck mal, ich habe auf ofdb.de, das ist quasi so das deutsche Pendant zu der IMDb-Daten. Bank. Da sind verschiedene Fassungen, also auch Ausstrahlungsfassungen beschrieben. Und da sehe ich, dass der am 10.01.1986 auf der ARD lief. Und ich glaube, da habe ich den gesehen. Und da war ich halt 8. Und ich bin mir sicher, dass ich den heimlich gesehen habe. Ich glaube nicht, dass meine Eltern mir das erlaubt hätten, wenn sie gewusst hätten, was das für ein Film ist. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nichts für den heutigen 8-Jährigen.
Ich würde gerne noch einen Aspekt aufgreifen, den ich ebenfalls sehr interessant finde, der nicht unberücksichtigt bleiben soll. Die Idee, dass wir ein Raumschiff haben, was letztendlich am Rande der Vernichtung ist. Das schwarze Loch eben. Mhm. Das ist ein sehr gutes Setting. Das ist im Grunde schon die Uhr, die tickt in dem Abenteuer. Das ist hervorragend. Da kann man wahnsinnig gut mit arbeiten. Das Raumschiff soll ins schwarze Loch fliegen. Wir haben diesen Countdown. Das wird dann und dann passieren. Wenn das nicht aufgehalten wird, sind wir alle tot oder landen in einem silbernen Korridor oder so, was auch immer das am Ende da bedeutet. Aber trotzdem, ich mag diese Idee sehr gerne. Das erinnert so ein bisschen, das könnte man zum Beispiel auch im Fantasy machen, indem eine Festung an der Klippe steht und dahinter öffnet sich dann eben, weiß nicht, die Burgen des Chaos sind dann dahinter oder irgendwie sowas. Das würde auch hervorragend funktionieren.
Ja, es ist ja auch nicht ganz klar, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, warum das Schiff da an dieser Position statisch ist. Weil die kommen ja da an und sagen, okay, das kann da eigentlich gar nicht vor sich hin, das kann da gar nicht statisch stehen bleiben, das müsste eigentlich eingezogen werden. Und ich glaube auch, der Professor oder Dr. Reinhardt sagt auch irgendwie so, dass er das selber nur zufällig entdeckt hat, dieses Phänomen. Und das jetzt ausnutzt, um dieses schwarze Loch zu erforschen. Ich meine, er hat da keine Erklärung für geliefert. Also er sagt sowas wie das Auge des Sturms oder so. Und so vergleicht er das, aber kann da jetzt nicht irgendwie sagen, ja, das ist, weil ich habe hier ein tolles Gerät erfunden, mit dem kann ich das. Sondern einfach nur, ja, ist halt so und Zufall. So, dass man auch so, dass auch alle Beteiligten gar nicht so genau wissen, so hält das an? Ist das jetzt Glück oder was müssen wir tun, damit wir hier rauskommen können? Und wenn wir es falsch machen, werden wir vielleicht reingezogen. So, also auch um nochmal wieder diesen Sprung zu haben, um ein Setting zu verschieben, ja, Festung. Ich hätte jetzt eher als Beispiel gehabt, ein Schiff an so einem Strudel. Ja. Das könnte man auch 1:1, das schwarze Loch ist halt einfach Strudel, das Schiff bleibt an der Position. Statt Roboter hast du halt Geister und Feenwesen oder irgendwas und dann hast du halt auch schon wieder die Geschichte 1:1 geklaut in einem anderen Setting und keiner merkt's.
Ganz wichtig ist halt auch, dass sie trotzdem wissen, dass Dr. Reinhardt oder welcher NSC dann auch immer eben im Rollenspiel das sofort selbst entscheiden kann. Diese Ungewissheit hängt nicht nur am reinen Zufall, sondern eben auch an der Willkür einer Person. Das finde ich auch sehr spannend, dass so eine Machtposition ständig über einem schwebt.
Zumal das Problem ist eben auch, du kannst den nicht sofort ausschalten, weil wer weiß, ob der tatsächlich nicht gebraucht wird, damit das Schiff in dieser Position ist. So kann das Abenteuer dann auch noch ein bisschen flexibel sein. Das ist schon sehr spannend, ja, von der Konstellation her.
Wo du das gerade sagst, ja, da muss ich auch nochmal gerade auf das Set-Design zu sprechen kommen. Ich finde diese Brücke, die da ist, dieser große Raum, an dem die ganzen Schwarzbekutteten an diesen Konsolen sitzen. Und in der Mitte, dann ist da ein Riesenfenster, von dem kann man halt das schwarze Loch sehen. Und dann ist da, sind auch so große Kugeln, die aussehen wie Planeten, die irgendwie in dem Raum hängen. Und da drumherum stehen an so Gerüsten, die um diesen Kugeln herum aufgestellt sind, stehen halt auch wieder diese Bekutteten und sind da irgendwelche Dinge am Bedienen. So, also fand ich total super. Also optisch auch echt gut und auch so noch nicht in der Form gesehen. Und es erweckt halt auch den Anschein, als wenn hier anscheinend irgendwie eine Menge getan wird, um den Status quo aufrechtzuerhalten oder um das Loch zu erforschen oder so. Aber anscheinend ist hier eine Menge Organisation vonnöten. Alle Roboter sind irgendwas am Tun, alle haben irgendwie eine Aufgabe, abgesehen von diesen Wachrobotern, die irgendwie in ihrer Freizeit auf Ziele schießen. Aber alle da auf der Brücke sind irgendwie beschäftigt und tun Dinge und haben anscheinend auch wirklich eine Aufgabe, die auch nicht unwichtig ist. Und dadurch hast du halt auch noch mehr den Eindruck, okay, der Reinhard, der hat hier, der orchestriert das Ganze, ja, der hat hier die Macht, der hat die Fäden in der Hand und wir sind ihm jetzt erstmal so ein bisschen ausgeliefert. Und der lässt das ja auch die Leute merken, indem er sie in seinen Ballsaal einlädt und da schön diniert, ne, und seine Macht und seinen Intellekt ja auch immer wieder zur Geltung bringt, ja.
Aber trotzdem haben die Spieler sozusagen die Freiheit, sehr viel zu erforschen noch. Das Schiff ist eben riesig, du kannst eben alles Mögliche angucken. Du musst vor allen Dingen auch immer wieder mal gucken, ob du vor diesen Wächtern dich versteckst und musst die dann irgendwie überwinden und sowas. Das ist schon ganz gut, das kann man, glaube ich, sehr gut übertragen.
Ja, wobei ja auch die Wächter da interessant sind, die sind ja nicht per se jetzt so darauf aus, die zu überwachen und die zu verfolgen oder irgendwo nicht reinzulassen. Solange die sich da normal verhalten haben auf dem Schiff, sag ich mal, dann hatten die ja auch freie Möglichkeiten. Die gehen ja mit drei Leuten rum und da meint der eine dann, ja, pass mal auf, ich gehe mal hier hinten, schau mir das mal da hinten an und dann kommt er ja an diesen Garten und der andere sagt, ja, ich guck mir mal die Quartiere an. Und klar, die gehen halt irgendwie so ein bisschen heimlich, aber die werden jetzt auch nicht, die haben wirklich keine Schwierigkeiten. Es hat nie den Anschein, als hätten die ja große Schwierigkeiten, was das Ganze ja auch nochmal irgendwie so mitschwingen lässt, so werden die vielleicht beobachtet oder auch nicht, so dass man die einfach walten lassen kann? Oder ist sich der Reinhard sich seiner Sache so sicher, dass er das einfach, ja, lass sie mal machen?
Ja, ich finde, das macht's halt noch unheimlicher.
Ja, ist so ungewiss. Ich glaube, da kannst du auch gut Spieler mit misstrauisch machen, wenn die auf einmal so selbstverständlich Dinge machen können, die sie nicht erwartet hätten. Also ohne Schwierigkeiten.
Ja, im Grunde erfahren die Crew im Film erfährt ja erst über den ausgemusterten Roboter von den ganzen Machenschaften.
Stimmt, den haben wir ganz vergessen zu erwähnen, ja. Genau.
Bob. Das ist dann Bob, genau. Vincent ist unser Roboter von der Crew und Bob ist der ausgemusterte Roboter.
Genau, der auch gemobbt wird von den besseren Robotern.
Er sieht aus wie ein zerbeulter Vincent im Endeffekt. Er ist der kaputte Vincent, hängt alles so auf halb acht, ein Auge ist auch so schief.
Oh Gott, und er stirbt. Oh, er tut mir so leid. Oh,
ja. Ja, aber er stirbt
als Held. Er stirbt als Held, immerhin, aber er stirbt.
Okay, ja, kommen wir langsam zum Ende. Wir haben ja sonst immer einen guten Film und einen Trash-Film in unserer Reihe. Würdet ihr sagen, das ist bei dieser Auswahl jetzt genauso?
Nein.
Nee.
Oh, diesmal haben wir tatsächlich zwei gute Filme genommen.
Ja, ausnahmsweise. Das werden wir nicht so aufrechterhalten. Keine Sorge. Da bestehe ich drauf.
Klassischerweise sagt man ja immer, ne, je schlechter der Film, umso unterhaltsamer die Rollenspielszenarien. Ich muss auch sagen, ich fand es hier gar nicht so einfach, viele gute Sachen aus den Filmen herauszuziehen, weil die Filme eben auch dann tatsächlich beim Schauen fesseln. Ne? Also es ist schon, ich gucke ja gerne auch so alte Sachen, dann ist das schon ganz unterhaltsam und dann habe ich mir gar nicht so viele Notizen da gemacht. Ja, wie seht ihr das? Lohnt sich das, die beiden Filme zu schauen? Und wenn ja, wo kriege ich sie her?
Ich suche gerade jetzt die Links raus, die du dann posten kannst. Und ja, natürlich lohnen sich beide. Beides ganz großes Science-Fiction-Kino. Ganz unterschiedlich und doch ganz ähnlich. Also es bekommt von mir auf jeden Fall alle Sterne.
Alle Sterne. Nicht alle. Nur fünf.
Ja, guter Ebayer, gerne wieder. Ja.
Genau. Also ich schließe mich da nur so halb an. Also die sind auch beide auf jeden Fall sehenswert. Und auch absolut gute Filme. Ich war allerdings, um ehrlich zu sein, vom Schwarzen Loch ein bisschen enttäuscht, da ich auch fest der Annahme war, den habe ich früher mal gesehen, also als kleiner Junge. Ich war fest der Annahme, den habe ich mal gesehen. Ja klar, mit dem Raumschiff und den Robotern und den Garten. Und dann ist es mir jetzt, wo ich ihn gesehen habe, weiß ich meinte eigentlich Lautlos im Weltall. Und auch ein sehr empfehlenswerter Film, aber ein völlig anderer Film. Aber da gibt's halt auch Roboter und einen Garten. Naja. Und als ich den dann gesehen habe, habe ich dann gemerkt, okay, das ist ein ganz anderer Film. Na gut, ist ja gut. Dann sehe ich den jetzt zum ersten Mal. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass viele Leute den sehr nostalgisch verklärt sehen.
Ja, natürlich.
Ich meine, das hast du ja auch ein paar Mal jetzt gesagt. Und wenn man den halt mit nüchternem Auge betrachtet, dann ist der halt auch, der hat halt auch Macken. Also 5 von 5 würde ich dir nicht geben. Also klar, das Ende hat mich auf jeden Fall geflasht. Das ist irgendwie, ich weiß auch immer noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ist das cheesy oder ist das genial? Ich kann es nicht genau sagen. Aber so Sachen wie der Vincent, das hat mich einfach, der Vincent hat mich fertig gemacht. Ganz ehrlich, die Mülltonne mit Augen. Also ich habe mir dann auch, also ganz, weil der hat mich so, also Notizen machen während dem Film hatte ich da jetzt auch Schwierigkeiten, aber immer wenn Vincent einen Spruch gemacht hat, habe ich auf Pause gedrückt und mir einen Spruch aufgeschrieben. Ich hab, weil das geht gar nicht. Also wir können ja vielleicht irgendwie im Off lese ich doch mal alle Sprüche vor. Es hat mich fertig gemacht. Ich kann verstehen, wenn Leute den irgendwie so aus ihrer Erinnerung historisch verklärt und so den betrachten, aber wenn ich den jetzt ganz nüchtern heute sehe, der hat ganz tolle Momente und der hat auch ganz tolle, also die Modelle sind super, die Idee ist gut, ich finde den Reinhard als Bösewicht sehr gut und das Ende ist auch klasse, aber der hat halt so Sachen, gerade diese Disneyfizierung mit den Vincent, das passt irgendwie für mich überhaupt nicht rein, weil ich halt auch erwachsen bin vielleicht und nicht diese verklärte Rückblende habe. Aber ich würde ihn jetzt nicht total 5 von 5 geben. Ich würde aber auch nicht verreißen.
Ich muss sagen, bei dem Schwarzen Loch habe ich so ganz wenige Kindheitserinnerungen dran, weil ich muss, wahrscheinlich war ich dann auch irgendwie so 10 oder so, als ich den Film mal gesehen habe. Mein Vater hat gerne Sachen auf Videokassette aufgenommen, gerade so Science-Fiction-Sachen oder auch diesen Herr-der-Ringe-Film mit den Realfilm-Elementen und sowas. Da hatten wir eine relativ große Sammlung von solchen Sachen. Und ich kannte wirklich nur noch so Gefühle bei diesem Film, ne? Dass es irgendwie unheimlich war, aber an die Handlung konnte ich mich auch gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, ein Problem ist eben, dass man die Handlung mittlerweile sehr oft schon gesehen hat in so Science-Fiction-Sachen. Also die Crew, die auf ein Raumschiff kommt, wo merkwürdige Sachen passieren, ist auch eine beliebte Star Trek Episode.
Ja,
das gibt's häufiger mal. Ich muss aber sagen, dass ich für die Tricktechnik, muss ich schon sagen, das gefällt mir schon sehr. Also ich mag diese handwerklichen Sachen. Da gibt's auch paar nette Anekdoten, dass die Leute irgendwie, wenn die in diesen Roboterkostümen waren, nichts mehr gehört haben und dann musste alles irgendwie super genau vorher geplant werden, wie die das machen, weil der Regisseur konnte die Leute anschreien und die haben das nicht gehört.
Aber das Spezialeffekte, ja, kann ich mich anschließen. Ich fand die Schwerelosigkeitstricks fand ich gut gemacht und die Modelle, das Ding ist, ich habe leider nicht mehr diese Star Wars 70er Modelle im Kopf, weil George Lucas hat das ja leider versaut. Die kann man sich leider nicht mehr angucken, zumindest derzeit nicht. Aber ich würde jetzt so aus Bauch raus sagen, dass die Modelle der Raumschiffe den alten Star Wars Raumschiffmodellen fast ähnlich sind.
Ich denke es auch.
Ja, vermutlich. Ja.
Ist jetzt auch, da bin ich jetzt vielleicht nostalgisch verklärt. Aber das würde ich doch ganz frech behaupten.
Und die Musik ist toll.
Die Musik ist toll. Ich
auch hier.
Ja. Also ich mag beide Filme. Auch Alarm im Weltall ist ein Film, der sicherlich stilprägend war für viele Sachen. Den habe ich aber dann tatsächlich auch zum ersten Mal gesehen, beziehungsweise ich kann mich nicht erinnern, den als Kind gesehen zu haben. Und ich bin mir sicher, das ist so ein Ding wie die Insel der neuen Monster oder sowas. Das muss nachmittags mal im Fernsehen gelaufen sein. Das wird mit Sicherheit schon mal irgendwann mal gesehen worden sein, aber ich könnte mich da aktiv nicht mehr dran erinnern.
Oh, ganz wichtig noch zur Musik von Alarm im Weltall. Der hat nur einen ganz atonalen Score. Das heißt, das sind nur wirre Science-Fiction-Klänge. Sowohl am Anfang als auch am Ende. Muss man mal drauf achten, hat vielleicht auch eine ganz gute Wirkung. Und kann man vielleicht auch in einer ganz cheesigen Rollenspielrunde benutzen.
Okay, ausgezeichnet. Ja, dann beenden wir mal diesen Podcast mit atonalen, merkwürdigen Musikstücken und hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns zwei anderen Filmen widmen, wo wir noch nicht genau wissen, was es sein wird.
Richtig. Nicht Science Fiction.
Nicht Science Fiction, genau. Es wird wahrscheinlich vorher noch was anderes sein und dann kommt vielleicht wieder Science Fiction.
Und bevor wir jetzt Schluss machen, möchte ich mich nochmal ganz groß entschuldigen bei allen Fans von Das Schwarze Loch, ja. Also nicht persönlich, nicht.
Unverzeihlich.
Alle Vincent-Fans da draußen, ich hab euch lieb.
Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Intro- und Outro-Song stammen aus dem Album Compositions One von Dave Depper und der Titelsong heißt Go Go 60s. Das ganze Album steht unter Creative Commons Lizenz und der Link dazu befindet sich unter unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!